Tanja Dahnem, Tali, Amimi Dede, alles auf irgendeiner tamischen Hochzeit schon mal aufgeschnappt.
Was es mit den ganzen Hochzeitsritualen auf sich hat und wo die alle herkommen, darüber sprechen wir heute in unserer ersten Folge.
Achapelay!
Wango, wango, irungo. Kopi, Tee?
Ja, einen Kaffee gerne.
Ja, und damit begrüßen wir auch euch zu unserem Podcast. Ich bin Abby.
Ich bin Mac und wir fangen am besten mit unserem Sprichwort an. Geläufig heißt das Sprichwort Airam Poisali oder Kalyanam Seyelam.
Also eine Hochzeit ist auch trotz tausend Lügen möglich.
Ursprünglich hieß dieses Sprichwort aber Airam Perike Soli oder Kalyanam Seyelam.
Das bedeutet, man kann tausend Leute einladen und eine Hochzeit veranstalten.
Ja, daran merkt man schon eigentlich, dass sich vieles in der Zeit so verändert hat und auch Sprichwörter können sich ändern. Und das wird dann so genutzt, um tausend Lügen quasi für eine Hochzeit, also dass es okay ist, tausend Lügen bei einer Hochzeit zu sagen, Hauptsache man ist verheiratet. Aber das sollte ja nicht so sein und geläufig ist das Sprichwort ja auch eigentlich, heißt es ja auch anders. Daran merkt man, dass sich im Laufe der Zeit viele Rituale und viele Sprichwörter und viele Traditionen sich auch verändert haben und die sich auch zum Schlechten verändert haben können. Und dann merkt man so, ja, hinterfragt man eigentlich, was man da eigentlich sagt. Weil man soll ja eigentlich nicht Lügen sagen, um einfach nur verheiratet zu sein.
Die erste Version, also dass man tausend Leute einlädt zur Hochzeit, das kennen wir auf jeden Fall auch von hier. Also wenn wir feiern, wenn Hochzeit gefeiert wird, wird eigentlich gleich die ganze Stadt eingeladen. Und da sitze ich meistens schon da, schaue mir das alles an, ne? Alles bunt, laute Musik, Blumengirlanden. Aber was so richtig abgeht, so auf der Bühne, auf dem Altar, das checke ich irgendwie nie.
Ja, und deshalb gehen wir auch das erste Mal jetzt einfach eine Hochzeit durch, was da so passiert und was das alles bedeutet. Die tatsächliche Hochzeitszeremonie bei Tamilinnen findet ursprünglich im Haus der Braut oder in einem Tempel statt. Heutzutage aber auch oft in einem Festsaal. Ein Ayer, also ein Priester, vermählt das Paar. Während der Zeremonie spielen verschiedene Personen eine Rolle. Dazu gehört der Tolen, das ist eine Bruderfigur der Braut, die Toli, das ist eine Schwesterfigur des Bräutigams und die Eltern des Paares. Die Zeremonie findet um einen Altar statt, der Manavere, und da führt der Ayer verschiedene gottesdienstliche und eheschließende Rituale durch. Das Ganze von A bis Z jetzt durchzukauen, würde unseren Rahmen sprengen. Deshalb wollen wir uns auch nur auf einige der wichtigsten Rituale beschränken, die wir uns genauer dann anschauen.
Wenn der Bräutigam den Festsaal betritt, bekommt er von den Schwiegereltern in Spe eine große Blumenkette um den Hals gelegt. Mit dem Tolen begibt er sich dann zur Manavere. Später kommt die Toli mit der Braut dazu. Danach findet Kanyadanam statt. Das ist Sanskrit und bedeutet Übergabe der jungen Frau. Sanskrit wird heutzutage übrigens nur noch von Priestern bei religiösen Ritualen gesprochen. Und bei dieser Kanyadanam legt der Vater der Braut die Hände der Braut in die des Bräutigams. Die Mutter der Braut gibt ihr Einverständnis, indem sie Wasser über die Hände ihres Ehemannes träufelt.
Als nächstes überreicht der Bräutigam Kure und Tali an die Braut. Kure ist in dem Fall ein Sari, das die Familie des Bräutigams gekauft hat, und Tali ist eine goldene Halskette, die der Braut später umgelegt wird. Tali ist das offensichtlichste Zeichen einer Frau, dass sie verheiratet ist. Mit diesem Ritual wird die Braut in die Familie des Bräutigams aufgenommen. Dann zieht sie das Kuresari an, kommt mit einer großen Blumenkette zu Manavere zurück, legt diesen dem Bräutigam um und setzt sich neben ihn. Damit zeigt die Braut, dass sie der Eheschließung zustimmt.
Dann kommt es auch schon zum Höhepunkt der Hochzeitszeremonie. Die Zeit dafür wird vorher von einem Astrologen ganz genau bestimmt. Der Ayer ruft zum Kettimelem auf. Es werden dann mehrere tamilische Instrumente gespielt, um schlechte Omen und Klatsch und Tratsch zu vertreiben. Der Bräutigam steht auf und legt der Braut das Tali um den Hals. Früher hatte man eher eine Tali-Schnur, die wurde dann dreimal zugeknotet. Der erste Knoten stand dabei für den Ehemann, der zweite für ihre Familie und der dritte für die neue Familie. Die Braut senkt bei diesem Prozess den Kopf und betet.
Als nächstes bekommt die jetzt Ehefrau von ihrem Ehemann Kungumabotte. Das ist der rote Punkt. Einmal auf die Stirn und einen auf den Scheitel. Der rote Punkt auf der Stirn steht für die verheiratete Frau, für Gesundheit und Langlebigkeit. Danach tauscht das frisch verheiratete Paar einige Male die Blumenketten und geht ihre ersten Schritte gemeinsam um das Feuer.
Nach 7 Schritten stellt der Ehemann den rechten Fuß der Frau auf ein Ammi, das ist ein Granitstein, und steckt ihr ein Mötti, also einen silbernen Fußring, an den 2. Zeh. Das soll dafür stehen, dass die Frau auch in schlechten Zeiten so standfest wie dieser Stein bleibt. Nach der 2. Runde ums Feuer bekommt die Frau ein weiteres Mötti auf den linken Fuß und nach der 3. Runde wird Finde den Ring gespielt. Das sieht dann aus wie Apfelfischen, nur nicht mit dem Mund, sondern mit den Händen. Und wer den Ring als erstes aus dem Wasser fischt, gilt dann als der oder die Dominantere in der Ehe. Ja, und dann gibt es noch Segenswünsche vom Priester und allen verheirateten Paaren.
Dann Essen, Musik und Party, so wie jeder Bock hat. Das macht jede Familie natürlich so, wie es ihr gefällt und wie sie das planen möchte. Wir wollen uns jetzt aber nochmal genauer über die Zeremonie und die Bedeutungen, die hinter den einzelnen Ritualen stecken, unterhalten.
Dazu muss man aber sagen, dass zwischen den einzelnen größeren Ritualen mehrere gottesdienstliche Rituale noch durchgeführt werden. Aber die haben wir halt einfach nicht reingenommen, weil es einfach viel zu lang wäre. Und ja.
Die sind jetzt auch nicht so wichtig für das, was jetzt noch kommt. Und als erstes wollen wir über Tolen und Toli sprechen.
Tolen, Toli sind diejenigen, die ja Braut und Bräutigam jeweils begleiten. Tolen ist ja der Bruder oder eine Bruderfigur der Braut. Und Toli ist halt die Schwester oder Schwesterfigur des Bräutigams. Und in tamilischen Gesellschaften oder Communities ist das ja üblich, dass Kreuzcousinen-Hochzeiten stattfinden.
Früher, sehr, sehr früher. Also ich glaube, das gibt es heutzutage sogar auch noch. Aber ich versuche mal, den Verwandtschaftsgrad überhaupt erstmal zu erklären. Da muss man sich ein bisschen konzentrieren. Und zwar war es üblich, dass beispielsweise Max Onkel mütterlicherseits seine Söhne quasi an Mac versprechen könnte. Oder dass Max Tante väterlicherseits ihre Söhne oder einen Sohn an Mac versprechen kann.
Genau, so. Und wenn ich halt ein Junge wäre oder ein Mann wäre, dann würde das halt umgekehrt, also die Töchter jeweils von Mutter, Bruder, Vater, Schwester.
Genau. Das funktioniert aber nur quasi beim nicht gleichgeschlechtlichen Geschwisterteil der Eltern, weil man bei Tamilen sieht man quasi die Tante mütterlicherseits nicht als Tante, sondern als, ja, also wortwörtlich ist es dann Groß- oder Kleinmutter eigentlich. Also das ist dann quasi näher dran am selben Blut und näher dran an der Mutter. Und die männlichen, die männlichen Geschwister vom Vater dann genauso. Das sind dann halt Großvater bzw. Kleinvater, je nachdem, ob es älterer oder jüngerer Bruder ist. Das hat dann natürlich nicht die gleiche Bedeutung wie Großvater oder Großmutter im Deutschen. Also, dass es Oma oder Opa sind. Oma oder Opa haben dann nochmal ihre eigenen Begrifflichkeiten. So, und das Ganze funktioniert dann natürlich auch im 1., 2., 3., 4., 16., weiß ich nicht wie viel, in Grades. Und deswegen kann Tolen oder Toli entweder dein direkter Cousin, direkte Cousine oder halt jemand auch 3., 4., 5., 16. Grades sein. Und das ist dann in der Regel jemand, der potenziell verkreuzt an dich verheiratet werden könnte.
Genau. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ja, das fanden wir halt deshalb so interessant, weil ich glaube, die meisten, ich weiß gar nicht, ob es die meisten bewusst ist, dass das so, dass es deshalb so zustande gekommen ist, damit man halt in einer Bindung wenn das Ehepaar das Leben beginnt, dass Mutterbruder oder Vaterschwester schon immer dann eine Rolle spielt in den Leben und dass sie halt mit eingebunden werden in den Leben. Dass es einem gar nicht so bewusst wird eigentlich, dass es so, ja, dass es von Anfang an eigentlich schon so fast festgelegt ist oder vorgeschrieben wird.
Also du hast ja schon irgendwann mal Bock zu heiraten, ne?
Ja.
Dann nehmen wir an, dein Vater hat eine Schwester und der hat einen Sohn.
Ja.
Dann ist der bei dir Tolen?
Nee, der kann nicht mein Tolen sein. Von meinem Vater, der Bruder, von dem der Sohn, könnte mein Tolen sein.
Okay, und also welche Rolle spielt jetzt Tholen dann später in der Ehe?
Ja, in der Ehe spielt das halt eine Rolle, weil dann weiß man ja von Anfang an, ja, also möglicherweise könnte mein Bruder seinen Sohn oder seine Tochter an meine Kinder versprechen.
Das ist heutzutage inzestuös und sollte man nicht mehr machen. Mittlerweile weiß man ja auch, dass das nicht so gesund ist. Daher würde ich zum Beispiel sagen, ist das eine Tradition, bei der man nochmal drüber nachdenken könnte.
Ja, also es ist ja nicht schlimm, es ist ja auch was Schönes, ne, seine Familie mit einzubinden und auch so Geschwisterbindungen und sowas. Es hat schon was Schönes, aber im Prinzip kommt das aber von etwas, was nicht so cool ist. Ne? Ja. Und das muss man sich einfach auch mal bewusst werden. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen sich mit solchen Sachen halt einfach auch beschäftigen. Ich meine, es ist ja nochmal ein Unterschied, bewusst etwas zu machen und ein Bewusstsein darüber zu haben, was man macht. Und dann geht man ja auch anders damit um, als einfach unwissend irgendwelche Sachen zu machen, nur weil es Tradition ist.
Ja, das ist bei mir auch ein ganz großes Thema und auch ein ganz großer Punkt, warum ich diesen Podcast für mich auch irgendwo mache. Dann spielt Sanskrit während der Hochzeitszeremonie eine Rolle, weil ein Priester dabei ist. Und im Hinduismus ist das mittlerweile, muss man sagen, so, dass nur Priester, die zu den Brahmanen gehören, also zu der höchstmöglichen Kaste, Sanskrit sprechen dürfen. Und das dann auch nur im gottesdienstlichen, religiösen Bereich.
Ja, ich würde jetzt nicht, also es ist eh eine Sprache, die so wie Latein, das ist halt quasi eine ausgestorbene Sprache, die eigentlich nicht mehr in Verwendung ist. Man spricht es nicht mehr. Und das Lernen von Sanskrit war eine lange Zeit für brahmanische, also Brahmanen sind ist ja die höchste Kaste im Kastensystem und das war halt eine lange Zeit nur denen gewährt. Natürlich hat sich das im Laufe der Zeit verändert, aber das Komische an Sanskrit ist, keiner versteht das. Also tamische Leute verstehen kein Sanskrit.
Weil sie es nicht gelernt haben.
Ja, und es gibt auch Begriffe, die wir im Alltag so benutzen, wo viele nicht wissen, dass es aus dem Sanskrit kommt. Das werden dann als tamische Begriffe angesehen. Aber kein Mensch weiß, dass es Sanskrit ist. Und wenn ein Priester da sitzt und oder sein Aye da sitzt und seine Rituale aussagt, das Paar versteht da nichts. Er sagt dann irgendwas, was man nachsagen soll. Das wird dann kurz auf Tamilisch übersetzt. Aber im Prinzip weiß ich nicht, was der Priester da
eigentlich sagt. Aber er könnte doch auch sagen, das ist auf Sanskrit, das bedeutet es auf Tamil und sag es auf Sanskrit nach.
Ja, könnte er theoretisch, aber macht man,
macht man ja nicht. Ja.
Genau. Also es ist eine Sprache, die wir eh nicht verwenden, aber es wird darauf halt so gesprochen. Tradition ist etwas, es kann schön sein, aber es muss auch Sinn ergeben. Und wenn man so Sachen hinterfragt im 21. Jahrhundert, dann ergibt das für mich keinen Sinn, dass man Sanskrit benutzt.
Und warum?
Und als Tamile, die darauf bestehen, dass in unserem Land, Tamile, also in unserem Land, was wir nicht haben, aber in unserem eigentlichen Land, wo wir herkommen, wo Tamile schon eine unterdrückte Sprache ist, wir unterdrücken das ja selber, indem wir einfach in traditionellen Sachen einfach kein Tamil verwenden. Wenn ich Gott anbete und Sanskrit in meinen Ohren höre, was bringt mir das denn? Wenn ich bete und Sanskrit vom Priester
höre? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also für mich ist das ja, wenn ich Koil ist der Tempel, wenn ich da bin, dann ist das, weiß nicht, ich setze das irgendwie so diesem Sudhi-Box gleich.
Das ist für mich einfach nur so,
ja, das ist so eine Musikbox, die man begleitend benutzt, damit man in einer Tonlage bleibt.
Genau. Und für mich ist das ganze Gelaber auf Sanskrit ist dann für mich, also ich wandle das in meinem Kopf, glaube ich, einfach in diesen Grundton um.
Ja, und das Traurige ist ja so, wenn wir jetzt beten, dann sollen wir ja eigentlich auf Tamilisch diese ganzen Gebetssänge singen. Also wenn man mitsingen soll, es gibt ja so ein Part, wo die Leute, die beten, auch mitsingen sollen, das ist ja auf Tamilisch. Aber der Priester, der da bei der Gottheit steht, dann er also fabriziert irgendwas auf Sanskrit. Kein Mensch hinterfragt, was er da fabriziert. Es geht nicht darum, dass es nicht auf Sanskrit sein soll, aber keiner beschäftigt sich damit.
Und keiner weiß, was es bedeutet.
Ja, und wenn ich eine Sprache nicht benutze und nicht weiß, was das bedeutet, wofür gehe ich dann in den Tempel?
True. I don't know.
Okay, wir sind ein bisschen vom Thema abgewichen.
Ja, aber ich finde das schon ganz wichtig. Also, du hast innerhalb deines Studiums ja ein Jahr lang Sanskrit gelernt und weißt oder kannst grob übersetzen, was Ayer am Altar in der Manavare sagt, während er bestimmte Sachen in das Feuer wirft.
Ja, er sagt einfach nur, ich werfe Blumen gerade in den Feuer. Er sagt natürlich auch andere Sachen, natürlich, das auch. Aber das wird auch auf Sanskrit gesagt.
Und was heißt es dann? Also du hast ja ein paar Wörter.
Namah bedeutet geben. Sowas wie ich gebe etwas ins Feuer. Und dann kommt ein Wort Blume oder Feuer.
Also der Ayer sagt dann immer Namah. Namah. So, und das heißt im Prinzip, ich gebe etwas ins Feuer. Also sagt er ja nur, was er tut. Ja.
Ja, natürlich kommen da auch andere Sachen dabei, die, keine Ahnung, irgendwelche festigende Rituale und Gottesanbetungen, die da aufgesagt werden, klar. Aber ja, es gibt auch diese Stellen, ne?
Ja, lassen wir an der Stelle mal so stehen und gehen weiter zum nächsten Thema, und zwar die Übergabe der jungen Frau. Wie nennt sich das auf Tamil nochmal?
Kanyadanam.
Kanyadanam. Also es heißt ja wortwörtlich Übergabe der jungen Frau.
Genau.
Und das gibt es ja auch im christlichen Bereich, also dass der Vater begleitet die Braut zum Altar und der Mann, also der Bräutigam wartet dann schon und dann wird die Frau da quasi abgestellt. Also, ne, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein.
Ja, also Also wenn man sich so die wichtigsten Rituale anguckt, dann ist das meistens ja so irgendwie so, die Frau muss irgendwie so ein bisschen zurückstecken, ne? Also sie muss halt nur so, es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre sie nur so da und wird halt von irgendjemandem übergegeben. So, nicht von irgendjemandem, von dem Vater, aber irgendwie fehlt da so ein bisschen so, was hat die Frau für eine Rolle so in den ganzen Sachen? Also so, was macht sie da eigentlich so? Man fragt sich so, also der Mann, er übernimmt sie. Aber wieso muss man eine Frau übernehmen? So, von wem muss man wieso was übernehmen? So, man fühlt sich so ein bisschen so, Frau ist doch gleichwertig, man muss doch nicht übernommen werden.
Ja, aber schon irgendwie nicht so in unserem Kulturbereich. Sieht man ja einfach schon daran, was für Frauen, also für Frauen und Männer gelten ja unterschiedliche Regeln so. Und ja, ich finde auch dieses, also gerade, dass es auch Übergabe heißt, wortwörtlich, das finde ich halt irgendwie ein bisschen problematisch. Also dann ist es ja wirklich so, die Frau ist im Besitz der eigenen Familie und der Vater, ne, das Familienoberhaupt, gibt die Frau dann ab in eine andere Familie.
Ja, das kann natürlich, ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine Tradition war, wo halt Männer die Hauptverdiener waren und die Frau halt nur fürs Kindergebären und für den Haushalt zuständig war, dass es halt von dieser Tradition herauskommt und dass es natürlich zu dem damaligen Zeitpunkt Sinn ergeben hat irgendwo, weil es einfach zeitlich so war. Aber mittlerweile ist es ja so, da sind wir ja jetzt irgendwo angekommen, wo wir gleichberechtigt sind. Und da finde ich das ein bisschen... Hat auch was Schönes, ja, vor allem wenn man emotional darauf Wert legt, vom Papa
zum Altar gebracht werden.
Ist schon schön, hat was Schönes, aber wieso wird das nicht für den Sohn oder für den Bräutigam auch nicht gemacht? So, wieso wird er nicht von der Mutter so gebracht oder so?
Was ganz gut auch zu dem Punkt passt, wenn die Braut sich neben den Mann setzt und das Kuri annimmt und so, das ist ja schon eine Form von, ich stimme dieser Eheschließung zu, und ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten das wirklich bewusst ist, weil arrangierte Ehe zum Beispiel ist ja in tamilischen Communities geläufig, auch immer noch. Ich glaube, die jetzt haben aber quasi die zukünftigen Eheleute immer noch ein bisschen mehr die Finger im Spiel, aber früher war es ja wirklich so, Frau hat sich vielleicht mal ein Foto angeguckt vorher und dann gesagt, ja, machen wir jetzt. Und dann ist die Verlobung, da sieht man sich kurz, guckt man sich kurz an, beäugt sich kurz, vielleicht wechselt man 2, 3 Worte, wenn man darf, und dann heiratet man. Und am Altar ist dann das erste Mal, dass man sich so sieht. Und wenn eine Frau das nicht möchte, dann hätte sie theoretisch genau da die Möglichkeit, irgendwie durch, ich nehme das und das nicht an oder ich lege jetzt diese Blumenkette nicht, um den quasi zu verdeutlichen, ich möchte das eigentlich nicht. Und ich glaube, weil die Hochzeit ja auch als sowas Religiöses und Heiliges angesehen wird, würde kein Eier das dann weiter mitmachen.
Und eigentlich, also die Eheleute werden dann auch, bevor sie verheiratet werden, auf jeden Fall auch gefragt von dem Eier, ob sie das denn wollen. Aber im Prinzip gibt es in der Tradition, also in der traditionellen Hochzeit, öfter Punkte, wo die Frau halt Nein sagen könnte.
Okay, ja gut.
Aber das muss man ja auch wissen.
Ich glaube aber auch, das ist mittlerweile auch gar nicht mehr so ein großes Thema. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dann zu wissen, wofür eigentlich bestimmte Sachen stehen. Also indem die Braut dem Bräutigam diese Blumenkette umlegt, sagt sie quasi, ja, du darfst mich heiraten.
Ja, und ich wusste dann, also bis ich das recherchiert habe für diesen Podcast, wusste ich das nicht. Ja. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich hier nicht Recherche betrieben hätte, hätte ich wahrscheinlich genauso geheiratet, weil man so dachte, ja, ist doch schön, ist doch traditionell, ne? Aber wenn man jetzt so hinterfragt, dann denkt man sich so, ah nee, eigentlich will ich das alles gar nicht. Ja. Vielleicht ein paar Sachen übernehmen, aber nicht alles.
Also ich erinnere mich noch ganz gut an an die letzte Hochzeit, auf der ich war. Da war ich nämlich alleine ohne meine Eltern und habe die Frau, mit der ich, also die Familie, mit der ich mitgegangen bin, da die Mutter immer gefragt, warum wird das jetzt gemacht? Warum wird das jetzt gemacht? Kannst du mir das erklären? Und bei ganz vielen Sachen wusste sie selber nicht, was es ist. Und sie selber hat, ich glaube, 10 Jahre davor geheiratet, also noch nicht so lange, würde ich jetzt mal sagen, dass man sich noch gut dran erinnern könnte und war bestimmt auch noch dazwischen auf vielen eigenen Hochzeiten. Also ich finde einfach, wenn man selber einmal gemacht hat, dann weiß man ja, was passiert. Mhm. Eigentlich, nimmt man an. Aber das wusste sie nicht. Und das fand ich halt super schade, weil ich gucke mir das an und denke mir so, aha, okay, jetzt passiert das, aber was passiert, warum? So, und das lerne ich alles jetzt erst und denke mir, the fuck why? Eigentlich. Und mein größter Fuck ist Tali, muss ich sagen. Wobei noch, der größte Fuck kommt noch. Aber also Tali ist schon, und das, da muss ich auch sagen, ich hatte vorher absolut keine Ahnung, was Tali bedeutet. Ich weiß es nur durch Max Recherchen und das, was ich dann noch dazu gelesen habe. Und dafür musst du mal ein bisschen erklären.
Okay, also ich habe eine Quelle gefunden, die besagt, dass Tali Liebe und Würde, die ein Mann der Frau gibt, symbolisiert. Und deshalb wird Tali halt um den Hals gelegt. Also erstens will ich nichts von meinem Mann, also bestimmt keine Würde. Liebe ja, vielleicht. Nein, Liebe auf jeden Fall, aber Würde, das ist so etwas, ich habe echt in dem Moment geschluckt.
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Genau.
Bei Tamilen anscheinend nicht.
Ich habe echt einen kurzen Augenblick geschluckt, weil, und das Ding, ich habe halt weitergelesen, um zu gucken, was die Frau eigentlich machen muss, um irgendwas dem Mann, weil wenn man es gegenseitig macht, also wenn man gegenseitig etwas macht, wenn ich dem Mann auch als Frau Würde geben würde, okay, könnte ich noch verstehen. Aber es kam kein Teil. Ich habe weitergelesen. Da kam nur, das Tali wird um den Hals gelegt, bei der Frau um den Hals gelegt und der Priester sagt auf Sanskrit die Mantras. Und ich lese weiter, da steht nichts, was die Frau machen muss.
Ja, also bei diesen 3 Knoten ist es ja auch so, also erstmal hat man früher Knoten gemacht, weil das früher einfach so eine Schnur war, ne?
Also meistens so ein Fadengarn, was in Kurkuma getaucht wurde. Genau, und das war eigentlich, also die Tradition dahinter ist eigentlich, dass die Frau, man ist halt relativ schnell davon ausgegangen, dass sie schwanger wurde, die Frau. Und dieses Kurkuma sollte einfach antibakteriell wirken und auch helfen, einfach bei die Geburt zu erleichtern quasi.
Das haben wir in einem YouTube-Video gesehen.
Ja. Ja. Und das ergibt auch Sinn. Also selbst wenn, aus Kurkuma war und dass es im Laufe der Zeit zu einer goldenen Kette geworden ist, das ergibt schon Sinn. Genau. Und dann, also als es diese Schnurtradition gab, oder es gibt es immer noch, wurden ja 3 Knoten gelegt. Und da haben wir ja schon gesagt, der erste Knoten ist für den Ehemann, der zweite ist für die eigene Familie der Braut und für die zukünftige Familie, also für die Schwiegerfamilie quasi. Und ich denke mir so, wo ist wieder die Frau? Also was wird für sie eigentlich gemacht? Also, welcher Knoten steht für sie? Ehemann, ihre eigene Familie und die Familie des Bräutigams, aber wo ist sie da mit?
Ich finde einfach die Symbolik dahinter so weird, weil, wenn man sich so ein Tali-Kodi heute anguckt, das ist ein recht stabiler, unbiegsamer, goldener Ring. An diesem Ring ist ein so ein Mannequin, das soll ja Ammen, also eine Gottheit auch symbolisieren. Also quasi so ein, wie sagt man Pendant auf Deutsch? So ein Anhänger. Oh, und rechts und links sind dann so 2 Goldmünzen, wo irgendwelche britischen Queens oder Kings drauf geprägt sind. So, das hat schon was von einer Kuhglocke. die man seiner Kuh umhängt. Und auch dieses, der Mann hängt etwas um die Frau und die Frau läuft dann mit diesem Zeichen rum. Das heißt, wenn du, ne, man trägt seinen Sari, man hat dann seinen Tali an und jeder, der dir entgegenkommt, sieht an deinem Hals, das ist eine Tali, diese Frau ist verheiratet, so I may not touch her, so nach dem Motto. Und das symbolisiert für mich so dieses, nicht, das hat für mich nichts mit Zugehörigkeit zu tun, so, ne, bei Deutschen, klar, man sieht dann den Ehering, aber der Mann trägt auch einen Ehering, also nicht nur bei Deutschen, aber.
Zumal Tali ja noch nicht mal tamilische Tradition ist, sondern auch noch was Brahmanisches ist, also. Und dann ist da auch noch ein Symbol von der Kolonisation unseres Landes, also ne, von Tamilen, nicht Sri Lanka, von Ulam auch noch drauf. Und dann denke ich mir so, ja, ich trage auf jeden Fall 2, 3, 4, 5 Unterdrückungsmechanismen um meinen Hals.
Also das Witzige ist, als wir die Podcast-Idee hatten, war, also die Idee ist entstanden dadurch, dass wir uns über Hochzeit unterhalten haben und hinterfragt haben, wo es herkommt und weil ich wissen wollte, was es alles bedeutet. So, und da hast du noch zu mir gesagt, ja, also mit Tali möchte ich schon heiraten. Also dieser ganze Schnickschnack drumherum nicht, mit Tali schon. What happened?
Ja, ich glaube, ich finde es immer noch schön, weil die eigentliche Bedeutung schön ist. Weil das mit dem Kurkuma, das ist was, weiß ich nicht, Ayurvedisches hat und das ist was Pflegendes hat, ja, ergibt Sinn. Ich finde Symbol, ich glaube, das ist einfach voll schwierig, weil man symbolisch damit aufgewachsen ist, sich komplett davon zu trennen. Aber eigentlich ist das Bullshit.
Der größte Bullshit.
Also ich assoziiere damit jetzt einfach so dieses, hier, das ist meine Taube, hier, das ist meine Kuh, ich hänge da jetzt was rum. Ich könnte es jetzt nicht mehr.
Ja, ich bin mir da noch nicht sicher, weil ich mich, glaube ich, ein bisschen abwenden muss dann quasi von der das braucht, glaube ich, ein bisschen länger. Es ist ja, jetzt der Prozess da, ja, darüber nachzudenken, aber ich glaube, ich brauche ein bisschen länger, um das komplett nicht zu wollen. Ja. Aber ich wollte nie traditionell heiraten.
Du wolltest Ur-Tamil heiraten, genau. Ur-Tamilisch.
Ja, dazu
kommen wir gleich noch, ja. Genau. Ja, eine schöne Tradition finde ich eigentlich Kettimölem, das dann, also Nathaswaram, das ist so ein Instrument, das so ein bisschen wie Thaddäus, was hat Thaddäus da? Was ist das?
Trompete?
Nein, das ist keine Trompete. Klarinette. Ne? Also Nathaswaram kann man sich so ein bisschen wie eine Klarinette vorstellen, aber nicht so, ist ein Holzblasinstrument, ne?
Ja, ist ein Holzblasen.
Ja. Und dann gibt es halt verschiedene Trommeln dazu. Und das soll halt, also das finde ich eigentlich ganz gut, dass man dann sagt, so in dem Moment, in dem die Ehe gerade geschlossen wird, sollen alle bösen Omen und alles Getratsche und Gequatsche, was eventuell sogar im Hochzeitssaal sein könnte, quasi weggeschoben. Das finde ich ganz schön. Und das wäre auch was ich vielleicht, wenn ich irgendwann heiraten sollte, I don't think so, maybe, I don't know, was man auch trotzdem einbinden könnte. Dass man dann irgendwie halt dieses, man macht halt Krach. Das ist ja wie Karneval, Wintervertreibung.
Ja,
es gibt viele Traditionen, die man übernehmen kann, klar. Also nicht alles ist Bullshit.
Nö, aber ich finde es wichtig zu wissen, warum.
Ja.
Was ziemlich zum Schluss, also nach der offiziellen Eheschließung passiert, das ist ja Ami Midittel, also Ami ist dieser Granatstein und Midittel heißt, treten. Und dann gibt es dann gibt es die Fußringe. So, und ich habe jetzt eine Erklärung auf einem Sri Lanka-Infoblog im Internet gefunden, wo das unter anderem auch herkommt. Das möchte ich zuerst vorlesen und einmal das ein bisschen sacken lassen. Also Ahalya, das ist eine weibliche Figur aus so Geschichten, wurde von ihrem Ehemann mit einem Fluch belegt und in einen Stein verwandelt. Sie gewann ihre menschliche Form erst wieder, als der Gott Rama auf seinem Weg nach Mithila auf den Stein trat. Daher kommt das oben erwähnte Ritual Ami Midittel, das das Paar zelebrierte, nachdem beide zum ersten Mal das heilige Feuer umschritten haben. Die Frau setzt wie Rama den Fuß auf den Stein, in den Ahalya verwandelt wurde. Sie soll sich daran erinnern, was ihr blüht, sollte sie ihrem Mann untreu werden. Ich finde, das ist, also bei der Hochzeit soll man der Frau doch nicht drohen. Also das ist ja schon eine Drohung. hier, du packst deinen Fuß hier drauf, ich pack dir jetzt einen Ring da drauf und du bleibst jetzt so standfest und wehe, du gehst, wirst untreu, dann wirst du in einen Stein verwandelt. Und die andere Bedeutung ist ja auch, dass die Frau, ja, also egal wie schlimm es ist, das alles aushält zu Hause und halt standhaft bleibt und zu Hause bleibt. Das heißt, soll die Frau jetzt jeden Scheiß, der zu Hause passiert, ertragen und zu Hause bleiben, nur weil sie ihren Fuß da auf diesen Stein gelegt hat? Also das ist ja quasi, was gesagt wird, die Frau soll alles aushalten. Aber es gibt kein äquivalentes Ritual, das sagt, der Mann soll alles aushalten zu Hause, sondern der Mann ist halt irgendwie so, ja, ja, der macht schon nichts. Aber wehe die Frau, ne? Also der muss man eine Kette umlegen, damit man weiß, die gehört wem. Der muss man noch einen Ring umlegen, damit die weiß, ey, hör mal, wenn du hier abhaust, ne, dann bist du ein Stein, dann muss sie ihren, ne, Fuß auf den Stein legen. Hör mal, wenn du hier abhaust, dann wirst du zum Stein. So, hä?
Ja, ja. Ja, es ist einfach mega. Ja, ich weiß auch nicht. Es gibt keine Worte, um das zu beschreiben, glaube ich.
Also ich bin, als ich das gelesen habe, war ich auch so.
Ja, man ist, also mir war es einfach nicht bewusst. Und es muss muss man sich immer wieder vor Augen.
Also ich dachte so, das Paar hält sich, also macht quasi den Pinky Swear und läuft dann um dieses Feuer. Und das ist so, oh, das ist süß, ne? Pinky Swear kennen wir ja, ne? Kannte man als Kind schon. Und dann läuft man da rum, da hat bestimmt voll die schöne Bedeutung. Ja, sind halt die ersten Schritte, die man zusammen macht. Und wenn die Frau dann in Zukunft verkackt, dann wird die halt ein Stein.
Zumal diese Tradition gar nicht tamilisch sein kann.
So, dann erzähl mir jetzt mal, was ist denn original tamilisch?
Ja, wenn ich das wüsste. Nein. Ich glaube, es ist sehr schwierig, das auszumachen, was typisch tamilisch ist. Weil es super verschwommen ist. Man kann es einfach. Ich weiß, also Thali und Meddi und Kungumam ergeben keinen Sinn. Also es gibt es im Tamilischen. Es sollte es. Also es ergibt einfach keinen Sinn.
Und also, wie kannst du das belegen oder woher?
Das ist was Brahmanisches. Es kommt aus den, wenn man sich die ganzen göttlichen Rituale anguckt, das ist was super, super brahmanisch gepflegtes. Man weiß einfach, dass man früher aus Natursachen die Rituale gemacht hat. Das heißt, Blumenketten ergeben Sinn. Dass man sich Blumenketten ausgetauscht hat, ergibt einfach Sinn. Es muss, also. Und dass man eine Goldkette umbindet, um zu symbolisieren, dass man jetzt verheiratet ist, ergibt keinen Sinn. Aber dass eine gelbe Schnur umgebunden wurde, dass man, damit man beschützt wird, ergibt Sinn. Und dass man dass man etwas Goldenes trägt, das ist auch Tradition, weil Goldenes etwas Heiliges gesehen wird und das soll etwas Glücksbringendes sein, das ergibt alles Sinn. Aber die Tradition, wie sich das so verflochten hat, ich kann es nicht erklären, aber es ist, kann nichts Tamilisches sein.
Okay, also, aber warum kann es nichts Tamilisches sein? Weil Tamilisch ursprünglich sehr naturgebunden war.
Ja, also nicht nur Tamilisch, sondern viele Bevölkerungen. Früher haben Leute nicht an Götter, die menschlich waren, geglaubt. Früher waren Götter Bäume, Steine, Pflanzen.
Das kennt man ja.
Man hat das angebetet, was einem quasi geholfen hat. Ne, was Essen gegeben hat oder die Sonne an. Taipongel, die Sonne anbeten, Erntefest, ergibt Sinn, oder?
Mhm. Also Taipongel ist das, was wir am 14./15., wenn Schaltjahr ist, Januar feiern. Was ich sehr, sehr, sehr lange für unser Neujahr gehalten habe, was es aber gar nicht ist, weil unser Neujahr ist ja erst im April.
Genau, das ist unser Erntefest einfach. Wir bedanken uns dann bei der Sonne,
bei den Kühen,
bei allen Sachen, die bei der Ernte von Reis besonders geholfen hat, weil Reis Hauptnahrungsmittel. Genau.
Ich will aber nochmal, also du hast jetzt ganz oft gesagt, das ist eigentlich was Brahmanisches, Ich glaube, ganz viele können damit nichts anfangen. Also ich jetzt auch nur ein ganz kleines bisschen, weil du mir vorher schon ganz viel erzählt hast.
Ja, also Brahmanen sind ursprünglich Nomaden gewesen, die aus dem arabischen oder persischen Reich nach Indien.
Also ist es das, was wir, so, und jeder, der zur Tamilschule gegangen ist, könnte jetzt vielleicht wissen, worüber ich spreche, in der 11. Klasse über Arier gelernt haben. Das meinst du mit Brahmanen?
Genau, das sind Arier. Die sind nach Indien eingewandert. Die haben auch diese hochhinduistischen, das heißt, diese ganzen, was wir unter Hinduismus heute kennen, Shiva und diese ganzen Bilder und diese tausend Götter und Geschichten, die wir kennen, die haben diese ganzen Sachen eingeführt. Die gab es früher nicht, in Indien nicht. Und die haben auch das Kastensystem eingeführt. Wofür wurde das Kastensystem eingeführt? Das Kastensystem wurde dafür eingeführt, damit die Bevölker, die eigentlich in Indien traditionell gelebt haben, unterdrückt werden konnten. Arien oder die Brahmanen haben halt Indien kolonialisiert. Die haben es kolonialisiert und dafür wurde das System erschaffen. Und wir halten uns an ein System fest, was für Unterdrückung sorgt. Und das sind deren Traditionen. Das ist nicht tamilisch.
11. Klasse, dieses Kapitel in dem Buch, das war der Anfang meiner Auseinandersetzung über Kultur mit meiner Mutter. Weil ich dann gesagt habe, so wie die Perser, und das, wir reden ja von vor tausend, keine Ahnung wie vielen tausend Jahren. Ja. Aber das ist, dass die eigentlich aus dem persischen Raum kommende Kultur von damals halt mit unserer vermischt wurde. Und dadurch können wir nicht nachverfolgen, was ist wirklich unsers und was nicht. Und viele hinterfragen das nicht.
Ja, man kann es halt daran erkennen, also wenn man nach Indien fährt und dann sich so bestimmte Dörfer anguckt und Dorfkulturen oder Dorfreligionen sich anguckt, die unterscheiden sich. Die unterscheiden sich super viel von den hochhinduistischen, Tempel, Rituale. Weil da wird auf Tamilisch gesungen, da werden Rituale auf Tamilisch gehalten. Da werden Götter angebetet, die den Menschen ähnlich sind und aber auch der Bevölkerung, die dort leben, ähneln. Das heißt, das sind keine
blauen, roten,
hellen, geschminkte Gestalten. Ist nicht despektierlich gemeint. Es ist einfach nur, um verständlich zu machen,
ja,
wie viel sich verändert hat.
Ja, das finde ich auch wichtig zu wissen, weil wir sind ja mit bestimmten, also im Hinduismus bei uns, darf man Gott abbilden. Und wir sind mit bestimmten Bildern ja auch aufgewachsen. Also jede Familie hat ja zu Hause den Hausaltar, ne, Gebetsraum. Und da stehen diese Bilder. Und ich dachte bis jetzt immer, das ist das, was schon immer so da war.
Mhm. Aber das hat sich im Laufe der Zeit halt einfach nur verändert.
Ja.
Weil bei uns gibt es den Spruch, dass Gott keine Gestalt hat. Dass Gott kein Geschlecht hat. Dass Gott etwas ist, was man nicht irgendwie in einer Kategorie...
Ja. Auf Tamil?
Ja, Saiva Samyam sagt, Kadavalanbevar
Arvavam Urmavam Illadavar. Tja, guck mal, das kommt mir jetzt, wo du sagst, sogar bekannt vor. Und dann frage ich mich, warum es so viele Bilder gibt.
Ja, es ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja auch nicht schlimm, es abzubilden. Oder es ist natürlich klar, dass sich im Laufe der Zeit vieles vermischt und sich verändert. Aber Bewusstsein, das ist das Wichtige.
Ja. Und in anderen Religionen darf man Gott ja auch nicht versuchen abzubilden. Also so habe ich das früher im katholischen Religionsunterricht der Grundschule gelernt.
Ja.
So, das heißt...
Also es gibt viele Religionen, wo man die Götter eigentlich...
Ja, also im Endeffekt... ähnelt sich doch wieder alles, man muss es nur wissen.
Es geht auch nicht darum, dass jetzt keiner traditionell hinduistisch heiraten soll oder dass das jetzt was komplett falsch ist. Jeder soll das machen, was er möchte.
Also ich finde auch viel, das sieht ja auch alles schön aus und es sieht interessant aus. Jetzt weiß ich aber, was dahinter steckt und kann für mich sagen, das möchte ich machen, das möchte ich nicht machen, weil das für mich nicht mit meinen Werten vereinbar ist, ganz einfach. Ich glaube, damit haben wir das Thema auch abgerundet.
Zum Thema Religion und Kastensystem werden wir wahrscheinlich viel mehr zu sagen haben, wenn wir dazu eine eigene Folge haben.
Wir wollen immer gucken, dass wir dann zumindest bei dem Thema, soweit es geht, bleiben. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen vom Thema abgekommen zwischendurch, aber werden das in kommenden Folgen auf jeden Fall noch viel ausführlicher formulieren. Und in der nächsten Folge wollen wir dann so ein bisschen über das sprechen, was vor der Hochzeit passiert, also quasi dem Verlobungsprozess.
Ja, da reden wir so ein bisschen über Horoskope, wie arrangierte Ehen, allgemein funktionieren und wie sie zustande kommen und vor allem auch, wie sie im Kontext mit Diaspora funktionieren.
Ja, und ganz wichtig, arrangierte Ehe gibt es heutzutage immer noch, aber mit deutlich besserem und einvernehmlicherem und freundlicherem Consent als vielleicht vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren, glaube ich.
Vor 10, 20 Jahren, würde ich sagen.
Ja.
Obwohl vor 20 Jahren eher schon.
Ja, aber ich kenne auch jetzt noch Leute, die in eine arrangierte Ehe gekommen sind.
Ja, das ist noch.
Also es ist auf jeden Fall noch üblich und deswegen wollen wir halt auch drüber sprechen. Wenn ihr das zum Ende einer Folge hört, heißt das, wir sind schon bei unseren Current Obsessions angekommen. Da stellen wir euch immer vor, was wir gerade so cool finden. Die Idee habe ich mir ein bisschen bei Superfruit abgeguckt, falls das wem bekannt vorkommt. Da sollte man dann ja auch Credits geben. Also, ja, Mac, womit bist du gerade obsessed?
Also, ich habe gerade wieder ein Lied. Ich glaube, Musik wird öfter meine Current Obsession sein. Elysian ist eine Indie-Sängerin. Sie hat ein neues Lied jetzt am letzten Mittwoch veröffentlicht. Und das Lied heißt Toxic Girl. Und das Lied suchte ich gerade. Sie ist eine Pop-R&B-Sängerin und das ist ihr zweiter Song, den sie released hat. Und ich habe auch mit ihr direkt geschrieben. Sie ist auch eine Tamilin. Auf jeden Fall hat sie eine sehr außergewöhnliche Stimme und sie hat eine gute Kontrolle über ihre Stimme und man hört, dass sie ganz gut die Tonleiter ganz gut hoch und runter singen kann, also dass sie viele unterschiedliche Töne auf jeden Fall singen kann. Und in dem Lied geht es darum, um toxische Beziehungen ein bisschen und wie man als toxische Person in einer Beziehung als Frau sein kann.
Nice. Ja, ich schneide euch mal so ein bisschen hier rein zum Schnuppern. Baby, you're under a spell. Baby, you're under my spell. Take me to hell. Look at you asking for help. You know I'm a help. Can't say I'm addicted to running my ways. But notice you noticing me, what a play. Hoping you're gonna want all of me. And all of you's on top of me when we leave. Now I know you're gonna waste my time. And you know that baby, that's alright. It's not I'm gonna make you mine. No one's catching any feelings tonight. Move your body with me till we leave. See if we make it till 3 or maybe. We'll have a little fire and then go back to mine. Cause I know you like a toxic girl. Toxic, toxic. Ja, bei mir ist es eine Band, die ich seit ein paar Jahren verfolge und allen immer zeigen will, wenn über Musik gesprochen wird, dementsprechend natürlich auch euch. Und zwar ist das die Band Lawrence aus New York City. Die machen so Soul-Pop, ein bisschen mit R&B angehauchte Mucke. Und ich durfte die Band auch 2018 mal interviewen, als sie hier in Deutschland waren. Und da haben sie eben auch erzählt, dass sie die Musik machen wollen, die sie gerne als Pop in der Musiklandschaft sehen würden. Und was ich an denen so geil finde, ist halt, dass sie Texte so, die kommen so aus dem Alltag heraus und sind nicht so krass poetisch und romantisch geschrieben, wie man es sonst so kennt. Und ich find's voll cool. Hört einfach selbst mal rein. I don't care about your workout routine. I don't wanna list some movies you've seen. I don't need to know you met a pop star. You got a fancy new car, a favorite new bar. It's not that I don't care about what you say, but it'd be nice if it don't take the whole day. Ja, und damit sind wir auch am Ende der Folge. Wundert euch übrigens nicht über die unterschiedlichen Tonqualis an manchen Stellen. Wir planen das Ganze schon seit einem halben Jahr und haben immer so häppchenweise aufgenommen. Früher dann noch mit anderem Equipment und zwischendurch dann, also die Current Obsessions zum Beispiel, nehmen wir dann halt kurz vorher auf. Und das wird jetzt noch ein paar Folgen so sein. Danach klingt aber alles normal und einheitlich. Ja. An dieser Stelle wollen wir uns dann auch noch bei ein paar Leuten persönlich bedanken, die in der Intro-Folge nur in den Shownotes erwähnt wurden.
Genau, also einmal würden wir uns bei Kishi und Lisa bedanken. Die haben unser tolles Logo gedesignt. Also ich finde es mega geil und ich hoffe, ihr findet das auch geil. Wir haben, die beiden haben nicht lange gebraucht. Wir haben ein bisschen lange gebraucht, bis wir uns entschieden haben. Die haben es relativ schnell hinbekommen. Vielen lieben Dank. Das hat uns richtig gefreut. Und auf jeden Fall gab es da unterschiedliche Versionen, wie das interpretiert wurde. Das können wir ja auch dann irgendwann mal besprechen. Dann wollen wir uns bei Shen und Olli bedanken. Die haben uns ihre Stimmen geliehen, um die Umfrage am Anfang vom Intro nochmal nachzustellen.
Ja, dann noch ein riesen Dank an Aren und Yakshi. Die beiden haben uns so süß das Achapla eingesprochen. Ich finde es einfach zum Schmelzen. Es ist so cute. Mega nice. Ja, was müsst ihr sonst noch wissen?
Ja, also ihr müsst noch wissen, dass ihr uns auf Insta vielleicht folgen solltet, damit ihr immer auf dem aktuellsten Stand seid und damit ihr immer wisst, wann wir unsere nächsten Folgen releasen. Und da werdet ihr auch immer Informationen zu unserer aktuellen Folge immer bekommen. Und wir werden auch immer Informationen geben oder Fragen beantworten. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an adja.bille@posteo.de. Wir freuen uns sehr über Lob, Kritik, Anregungen. Ihr könnt uns über Anchor auch direkt eine Sprachnachricht schicken. Den Link dazu findet ihr in unserer Beschreibung von unserem Insta-Account. Ja, hört uns fleißig weiter zu und wir hoffen, euch gefällt auch diese Folge.
Jo. In den Shownotes findet ihr übrigens auch die Quellen, die Mac für die Recherche benutzt hat. Und ja, da könnt ihr dann mal reinklicken und irgendwie die Literatur durchgucken, wenn ihr da interessiert seid. Ja, von uns war es das dann. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, ne?
Genau, in 2 Wochen.
Jo. Okay, dann bis dann. Tschüss.
Tschüss.